SWR 2 Mehrspur. Radio reflektiert.
Mal was anderes zum neuen Jahr, Christine Werner.
Genau, Wolfram Bessels. Theresa Schomburg hat es mit einem Klangteppich begrüßt.
Mal was anderes war das Thema dieses Mal auf dokublog.de. Danke für die vielen Beiträge. Einige davon auf Spur 1.
Spur 1, mal was anderes. Neuerdings wird nicht mehr so viel über Podcasts, dafür umso mehr über Clubhouse geredet.
Da reden die Leute halt so, wie wir jetzt auch reden.
Aber in einer App.
Und nur auf Einladung. Und nur für iPhone-Nutzer.
Twitter und Facebook ziehen schon mit eigenen Clubs nach.
Dann gründen wir gleich auch mal statt Clubhouse das Doku-Haus, oder?
Genau, wir plaudern und wenn Sie was sagen wollen, laden Sie Ihr Audio auf dokublog.de.
Naja, jedenfalls gibt's viel über Clubhouse zu reden.
Spur 2.
Außerdem stellen wir die Gewinner der beiden bedeutenden Audiopreise vor. Den des Günther-Eich-Preises für ein Hörspielwerk.
Und den des Axel-Eggebrecht-Preises für ein Feature-Gesamtwerk.
Spur 3.
Und dann gibt es auf Spur 4.
Spur 4.
Eine neue Rubrik zum Thema Eilmeldung.
Was anderes als grau.
Was anderes,
also ein Ausbruch.
Ausbruch aus dem Grau.
Ausflug.
Spur 1. Dokublog.
Was ist auf dem Konto? Also ich wäre arm, wenn ich zurückkomme. Aber das bin ich ja eigentlich jetzt schon. Und was ist arm eigentlich? Ich werde aber nichts essen im Februar und im März. Das kann ich ja wenigstens wählen. Und wähle Lockdown in Paradise.
Ralf Wendt, freier Autor, Radiomacher und vielseitiger Künstler, hat einen Perspektivwechsel auf Kuba vorgenommen.
Der Garten hier am Rand dieses endlosen Mangrovenwalds auf der Zapata-Halbinsel im Süden Kubas hat hunderte Gäste aus Nordamerika. Sie kommen jedes Jahr um diese Zeit, denn sie werden von Adrian versorgt.
Ponerles alimentadores al jardín para que ellos ayudarle con la alimentación para que ellos se alimentaran y se quedaran en el jardín.
Wir haben verschiedene Futter- und Wasserspender für die Vögel in den Garten installiert, damit sie sich besser ernähren.
Ein Geier gleitet wie selbstverständlich durch die Bäume. Und die Kuba-Krähe bringt mit ihrer seltsamen Stimme die einzigen digitalen Ereignisse in unserer Welt hier. Jenseits aller Informationen. Und auch der letzte Gedanke an bleigraues Deutschland wird in Wolken eines Stimmgemischs davongetragen.
Doch jetzt erstmal ab ins Clubhaus.
Spur 2. Nachgedacht.
Nach diversen Podcast-Hypes jetzt der Clubhouse-Hype. Hören und reden ist offenbar in Mode. Ob das gute alte Radio dadurch zum Medium der Stunde wird, ist allerdings längst noch nicht ausgemacht. Festzuhalten bleibt, die Oralisierung unserer Kultur schreitet voran. Es gibt die Lust an einer neuen Mündlichkeit, vor allem im Internet. Die Medienwissenschaftlerin Sabria David hat das schon länger im Blick. Sie hat das Slow Media Institut gegründet, ist Mitglied im Präsidium von Wikipedia und forscht über die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Gesellschaft. In ihrem jüngsten Buch »Die Sehnsucht nach dem nächsten Klick« beschreibt sie die Rückkehr der Mündlichkeit. Grund genug, sich mit ihr darüber zu unterhalten. Sabria David, zum Zuhören gibt's ja ausreichend Podcasts. Zur Kommunikation mit anderen gibt's im Internet Chatrooms, auch jede Menge. Was bringt denn nun die Clubhouse-App an Neuem?
Clubhouse-App, die wiederbelebt die wunderbare Urkulturtechnik des Menschen, das Gespräch. Also wo sie nicht nur hören, sondern auch sprechen können und miteinander in Kontakt treten.
Ja, Ihre These war ja, das Internet ist ein Schriftmedium, das nach den Regeln der Mündlichkeit funktioniert. Also steckt doch die Mündlichkeit nach dieser These im Internet eigentlich schon drin?
Ja, genau. Das Internet, das wiederbelebt uralte Kulturtechniken. Und während Sie in der statischen Druckkultur, in der Schrift, in der klassischen Schrift die Trennung haben zwischen demjenigen, der schreibt und demjenigen, der liest, dann ist das im Internet aufgehoben. Also wenn Sie diese sozialen Medien haben wie Twitter, Facebook, WhatsApp, dann ist das zwar Schrift, aber eigentlich ist es Gespräch. Es ist eigentlich Gespräch in Schriftform.
Sie sind ja auch bei Wikipedia aktiv und Wikipedia ist ja auch quasi so eine Form, wo der Autor dann verschwindet.
Ja, genau. Wikipedia ist eigentlich das klassische Beispiel für das, was ich Reoralisierung nenne, dass wir ein Schriftmedium haben, das aber nach den Regeln der Mündlichkeit funktioniert. Also Wikipedia ist mit dieser verteilten Autorschaft, also wo das enzyklopädische Werk nicht aus der Feder von ein oder zwei Autoren kommt, sondern jeder, der mitschreiben kann, kann ja mitschreiben. Das ist, würde ich sagen, so ein Internetklassiker für Reoralisierung der Kultur.
Aber im Gegensatz zu Wikipedia ist es bei der Clubhouse-App ja jetzt so, dass die Autoren, die Gesprächspartner ja durchaus immer sichtbar sind und sich miteinander unterhalten. Ist das nicht eher eine Talkshow für alle?
Ja, in Clubhouse ist es so, dass diese Reoralisierung der Schrift auch so weit gegangen ist, dass sie quasi wieder bei der Mündlichkeit angelangt ist. Also das ist ja eigentlich ganz interessant, dass wenn ich jetzt, also ich befasse mich ja seit 10 Jahren damit und diese These, das Internet ist ein Schriftmedium, das nach den Regeln der Mündlichkeit funktioniert, die ist schon über 10 Jahre alt und Clubhouse ist jetzt gewissermaßen die konsequente Weiterführung davon, dass die Reoralisierung der Schrift so weit ist, dass es sie nicht mal mehr an Schrift gebunden ist.
Kommen wir zu was ganz anderem. Wir führen dieses Gespräch im Radio. Gerät das Radio ins Hintertreffen?
Das liegt daran, dass das Radio, also in klassischer Weise das Radio, zwar gesprochen ist. Es ist mündlich in der Form, dass es Sprechsprache ist, aber die Trennung zwischen Hörer und Sprecher haben Sie natürlich. Im klassischen Radio haben Sie ja einen, der spricht und viele, die zuhören. Mhm. Und es gibt nicht richtig einen Wechselaustausch zwischen beiden.
Ja, beim normalen Podcast, im Gesprächspodcast haben Sie das ja auch. Da können Sie sich ja auch nicht einschalten.
Ja, da haben Sie oft aber eine aufgenommene Gesprächssituation. Also Podcasts sind ja oft erzählerische Gesprächssituationen.
Mhm. Haben Sie im Radio aber auch. Da gibt es ja auch ganz viele Gesprächssendungen.
Genau. Nein, und ich glaube auch, dass das eine große Chance des Radios ist, diese Trennung zwischen einer erklärt die Welt und der andere hört zu, aufzubrechen. Und alles, was Richtung Diskursivität, Aufnahme von Impulsen, Rückkopplung, das sind alles Dinge, die man auf verschiedenen Ebenen und in verschiedenen Weisen auch in dem Medium Radio gut verwenden kann.
Vielen Dank, Sabria David, Medienwissenschaftlerin und Gründerin des Slow Media Instituts und stellvertretende Vorsitzende des Präsidiums von Wikipedia. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Ich danke sehr.
Spur 1. Doku-Blog.
Mal was anderes. Corona.
Och nö.
Ich wollte ja nur mal darauf hinweisen, dass auch in unserem akustischen Corona-Tagebuch sich wieder was tut. Kontinuierlich ist zum Beispiel Carmen Beckenbach dabei.
Sie trifft sich noch immer regelmäßig zum Yoga und 44 Wochen nach dem Lockdown klingt ihr Om so.
Aber es gibt auch Veränderungen.
Genau, zu diesem Beitrag vom 2. Februar schreibt sie, wir haben nun unsere Wohnung in der Stadt gekündigt. Sie stand fast ein Jahr leer und wurde nur ab und an als Büro von einer Freundin genutzt. Hier landet unsere Kündigung im Briefkasten.
Außerdem hat sich Julia Schäfer aus Neu-Delhi wieder gemeldet, wo sie mit Partner, Kind und Hund lebt. Am 13. Februar hat sie diesen Beitrag auf dokublog.de geladen.
Sleepless in Delhi. Es ist jetzt 4 Uhr in der Nacht und ich kann nicht einschlafen. Zum Glück hat sich jetzt das Virus aus Delhi verabschiedet. Die Hochphase war, als wir in Deutschland waren und uns dort rund 3 Monate um meine pflegebedürftigen Eltern gekümmert haben. Dazu werde ich ausführlich nochmal an anderer Stelle berichten. Aber auf jeden Fall waren da die Zahlen super hoch in Indiens Hauptstadt und insgesamt in Indien auch sehr hoch. Aber inzwischen, ja, es ist sehr stark zurückgegangen. Es gab zuletzt überhaupt keine Corona-Toten mehr in Delhi, wo es ja rund 20 Millionen Menschen gibt. Und es werden, ich weiß nicht, glaube ich, 70.000 Tests am Tag gemacht und nur ein paar hundert Fälle gefunden. Also alles ganz entspannt hier. Wie immer der alltägliche Wahnsinn, auf den Straßen staut es sich, die Baustellen lärmen, die Wanderarbeiter sind zurück, die Geschäfte haben auf, die Schulen noch nicht, die Kinder sind immer noch zu Hause, aber die Spielplätze sind langsam wieder gefüllt, es wird auch wieder Cricket und Fußball in größeren Gruppen gespielt, es gibt wieder Hochzeiten mit mehreren hundert Menschen, die Tempel werden besucht und die Kirchen, also alles relativ normal, bis auf die Masken, die getragen werden müssen, selbst im Auto. Also da sind die Polizisten hier auch hinterher in der Hauptstadt zumindest. Es ist in anderen Teilen des Landes etwas laxer. Wir haben das Glück, hier ein ganz normales Leben führen zu können, ohne Einschränkungen. Davon werde ich dann auch in weiteren Folgen wieder mehr erzählen, nachdem ich eine sehr lange Pause gemacht habe im Diary. Ja, Namaste und gute Nacht aus Neu-Delhi.
Dann sind wir gespannt auf Neues aus Indien. Corona-Pandemie wird uns noch lange beschäftigen. Also gerne am akustischen Tagebuch weiterschreiben.
Mal was anderes.
Okay, lass mal gut sein.
Wir vergessen einfach, dass es noch so vieles gibt, über das sich zu unterhalten lohnt.
Zum Beispiel?
Die beiden Preise, die Medienstiftung der Sparkasse Leipzig vergibt.
Und das wären?
Der Günter-Eich-Preis für das Lebenswerk einer Autorin oder eines Autors und der Axel-Eggebrecht-Preis für das Lebenswerk eines Autors oder einer Autorin. Den Günter-Eich-Preis erhält Paul Plamper, den Axel-Eggebrecht-Preis Walter Filz.
Der Leiter der Hörspiel- und Feature-Redaktion im SWR.
Der trotzdem nie aufgehört hat, ein leidenschaftlicher Autor zu sein. Zuletzt mit der Podcast-Serie Akte 88, die 1000 Leben des Adolf Hitler. Fans warten schon auf die dritte Staffel. Was schrieb die Jury?
Walter Filz' Feature-Können ist einzigartig. Seine Beobachtungsgabe, sein Lästervergnügen sind es auch. Sowie seine Kunst, aus einer Erkenntnis Pop zu machen und aus Pop ein Feature.
Herzlichen Glückwunsch. Wir haben Walter Filz mal gebeten, seine erste mit seiner jüngsten Arbeit zu vergleichen, um herauszubekommen, was sich im Verlauf der Zeit geändert hat.
Spur 3. Nachgedacht.
Sprecher 1, Sprecher 2, Zitator. Das ist Feature, dachte ich, als ich 1989 mein erstes machte. Naja, was heißt machen? Ich schrieb einen Text. Einen Text, der so lang war, dass ich 2 Floppy-Disketten brauchte, um ihn zu speichern. Feature. Unglaublich. Ich hatte es geschafft. Vom Beitrag mit O-Ton-Lieferant in die Königsdisziplin des Radios. Völlig klar, dass ein Monarch nicht rausgeht, um O-Töne aufzunehmen. Er thront am Schreibtisch und ist der Souverän eines Textes. Herrsche und teile den Text auf. Sprecher 1, Sprecher 2, Zitator. Das Stück war übrigens nichts weniger als eine Kulturgeschichte des Spazierengehens. Ja, schön, sagte der kritische und kluge, aber auch großherzige Redakteur, der hier genannt sein muss, Lothar Fendt. Ja, schön, sagte der, aber mach doch vielleicht mal was mit O-Ton. O-Ton? Also doch? Na gut. Und ich machte mich an die nächste Kulturgeschichte. Miniatur- und Modellwelten von der Weihnachtskrippe bis Legoland. Machen stimmte da schon eher. Ich machte nicht nur Aufnahmen und Interviews, ich machte mir auch Gedanken, was daraus werden soll. 2 eng beschriebene Seiten fügte ich dem eigentlichen Skript hinzu, mit Ideen zur Umsetzung. Musikeinsätze, Pausen, Blenden, Sprecherhaltungen, Raumakustik der Studioaufnahmen, damit der Regisseur genau wusste, was er tun muss. Mir war nicht klar, dass Regisseure sich das selbst ausdenken und dass Vorgaben für sie nur bedeuten, genau das dann schon mal nicht zu tun. Vor allem sah der Regisseur nicht ein, warum mein, ja doch auch unter heutigen Maßstäben eigentlich ganz witziger Text, trocken und lakonisch gesprochen werden sollte, und engagierte einen Boulevardtheaterbekannten Rampenscherzexekutor und gab ihm die Anweisung, jedes Wort, jedes im Hoho, Hihi und Zwinker-Zwinker-Ton zu spassifizieren. Es gibt großartige Regisseure und großartige großartige Regisseurinnen. Später lernte ich einige kennen, aber damals dachte ich, diese Leute muss ich loswerden. Kann ich nicht beim nächsten Mal selbst die Regie machen, fragte ich. Naja, O-Ton, Musik, Geräusche vielleicht, aber du weißt doch gar nicht, wie man mit Sprechern, mit Schauspielern arbeitet. Okay, da war vielleicht was dran. Und wenn gar keine Schauspieler vorkommen? Aber du brauchst doch wenigstens einen Erzähler, eine Stimme, die das alles irgendwie zusammenhält. Okay, aber wenn diese Stimme meine wäre? Ja, aber du kannst ja nicht schauspielen. Na, dann bin halt ich immer ich. Also nicht wirklich ich, sondern ich, wie ich im Radio bin. Denn im Radio ist ja nichts, wie es wirklich ist, sondern immer nur, wie es aus dem Radio kommt. Dass es Leute gibt, die ernsthaft glauben, Radio oder Podcast oder Audio, egal wie, sei authentisch oder sogar wahrhaftig, war mir damals ein Rätsel und wird mir immer ein Rätsel bleiben. Ich bin mit Radio Luxemburg groß geworden und im Öffentlich-Rechtlichen, von dessen Existenz ich erst ziemlich spät erfuhr, da gab es noch mehr Programme, viel mehr. Unterhaltung, Bildung, Quiz, Kultur, Politik und Pop, Religion und Volksmusik. Und in allen Programmen Sendungen. Alle Sendungen in definierten Formen und jede Form eine Art Kleinfürstentum mit engen Grenzen. Radio waren die Vereinigten Tümer der Lummerländer. Und wenn Feature die Königsdisziplin war und sich der König nimmt, was des Königs ist, dann waren logisch all diese Formen und Formate ein Selbstbedienungsladen. Und ich nahm mir, was ich brauchte. Hier ein bisschen Nachrichtenton, da Popmusik, hier ein Interview, am Stück oder in Scheiben, da eine Mitmachsendung, hier etwas Reisereportage, Werbung sowieso und immer sehr gern das Hörspiel. Mein drittes Feature drehte sich um Katzenfutter. Im Grunde klassisches Feuilleton, vom Kleinen aus das Große sehen, die ganze Welt in einer Nussschale beziehungsweise diesmal in einem Fressnapf. Und das nicht als Text, sondern als Radio, als Audio, in seiner ganz eigenen Wirklichkeit. Im Grunde war es das und ist es immer noch. Wie denn sonst?
Spur 3. Nachgefragt.
Paul Plampe wollte nicht so gerne alleine auf sein Werk blicken, deshalb habe ich mit ihm gesprochen.
Aber die Jurybegründung dürfen wir nicht vergessen.
Nein, und erwähnen müssen wir auch noch unbedingt den Hörspielpark, den er seit knapp 10 Jahren betreibt. Paul Plampe bietet auf der Internetseite eigene und Hörspiele anderer Autoren zum kostenpflichtigen Download oder als CD an. Das erwähnt die Jury nicht, aber das hier.
Bereits seine frühen Stücke bestachen durch die Vehemenz des künstlerischen Anspruchs. Und doch ist das genuine, das mediumfordernde und inspirierende Werk Paul Plampers erst entstanden, als er ungeachtet früher Erfolge dazu ansetzte, das Hörspiel gleichsam zum zweiten Mal zu erfinden. Innovativ in der Herangehensweise hat er ganz altmodisch den Menschen wieder ins Zentrum gerückt. Gewissheiten lösen sich auf wie Vorurteile. Das Hören beginnt, wie jede Wahrnehmung, immer wieder von vorn.
Paul Plampe, herzlichen Glückwunsch zum Günter-Eich-Preis.
Dankeschön.
Jetzt ist ganz offiziell bestätigt, dass du dir Verdienste um das deutschsprachige Hörspiel erworben hast.
Anscheinend, ja. Also es wird dort behauptet, was mich sehr freut natürlich.
Ja, wann hast du denn damit begonnen? Was war denn dein erstes Hörspiel?
Das war Projekt RAF am Berliner Ensemble, habe ich eine Theateraufführung gemacht. Das waren Briefe von Gefangenen der Roten Armee-Fraktion, die wir da, sagen wir mal, konzertant auf der Probebühne des Berliner Ensembles aufgeführt haben.
Also du kamst ja vom Theater, eigentlich hattest du das Hörspiel schon irgendwie oder Radio im Blick? Oder kam dann ein Dramaturg und hat das Stück gesehen und gesagt, ach, da könnte man eigentlich wunderbar ein Hörspiel draus machen?
Ja, genau. Also Manfred Hess war in der Aufführung und hat uns dann angeboten, das als Hörspiel zu machen. Und ich habe bei der Aufnahme festgestellt, dass mir diese Arbeit sehr liegt. Also diese Möglichkeit, zum Beispiel einen Schauspieler zu einer Leistung zu bringen oder sagen wir einer Art und Weise zu bringen, wie er den Text sagt und das einmal zu machen, und nicht wiederholbar wie im Theater, weil man dann auch die Dinge, die man hergestellt hat, wirklich hat. Ja, die verschwinden dann nicht, wenn die nächste Vorstellung ist, sondern man hat wirklich Momente hergestellt, die vielleicht was Einzigartiges haben. Das hat mich dann eigentlich auch sehr fürs Hörspiel eingenommen.
Stille Nacht, du hast mir verraten, es ist eine Videokonferenzversion dieses Hörspiels, das ja schon etliche Jahre alt ist, ich glaube 2013. Vergleich das doch nochmal ein bisschen mit dem Projekt RAF. Was hat sich da verändert für dich beim Hörspielmachen und überhaupt bei den Bedingungen des Hörspielmachens?
Also von Stille Nacht habe ich im Jahr 2013 Teil 1 gemacht und was jetzt gerade stattfindet, ist Teil 2, das heißt eine Fortsetzung dieser Weihnachtsfeste aus dem ersten Teil. Da werden nämlich dreimal hintereinander wird da Weihnachten gefeiert. Und die Schraube sollte noch etwas weiter gedreht werden, sodass es richtig knirscht in dem, was sich diese Familie da freiwillig jedes Weihnachten antut. Mhm. Und das musste ich jetzt aber wegen Corona verwerfen. Und wir haben jetzt eine Version gemacht und aufgenommen gerade, die eine Videokonferenz ist. Und wir haben dann eben alle gleichzeitig an 4 Orten aufgenommen und die haben Weihnachten gefeiert. Und dort haben wir auch sehr viel improvisiert, aber so auf der Basis eines Gerüsts, das ich geschrieben hatte.
Interessant ist an deinen Arbeiten ja ohnehin, dass du immer mehr eigentlich oder fast immer aus dem Radiokasten rausgedrängt bist, in Bühnen, in Museen, in öffentliche Räume hinein. Sind das dann auch Hörspiele, wenn sie nicht mehr unbedingt im Radio stattfinden müssen?
Absolut, ja, weil ich sowieso mir immer Hörspiel als etwas sehr Räumliches vorstelle. Also die Stereophonie ist ja ein Klangbild, in dem es im besten Fall einen Raum gibt und in dem bestimmte Stimmen positioniert werden. Und Hören hat sehr, sehr viel mit Raum zu tun. Also wir verorten uns ja auch durch Hören im Raum. Und deswegen war es unheimlich organisch für mich, eine Audioszenerie zu schaffen, die man begehen kann. Mhm. Und ist es für mich eigentlich eine Form von Hörspiel, aber eben Hörspiel im Raum.
Also Verdienst ums deutschsprachige Hörspiel im Radio und außerhalb des Radios.
Gerne, wenn das so gesehen wird, fände ich das toll. Also ja, Hörspielen, also mit dem Hören spielen ist ja ein Begriff, den kann man ja unabhängig vom, sagen wir mal, Ausspielmedium auch so sehen. Ne? Ja. Dann ja, gerne.
Ja, vielen Dank, Paul Plamper, und wir sind gespannt auf weitere Arbeiten.
Dankeschön.
Spur 1, Doku-Blog.
Mal was anderes.
Aha.
Günter Platztasch hat einen interessanten Beitrag über ein Buch aus den 50er Jahren auf dokublog.de geladen. Mal was anderes heißt es und ist von Kurt Kusenberg.
Schaffen wir jetzt leider nicht mehr dafür das hier?
Das fehlt völlig. Dokublog-Feature von Christian Schultheis.
Da war mal was. Da war mal jemand, der hatte Probleme. Da kam einer und half nicht. Was für eine Geschichte. Wahnsinn. Was für eine Geschichte. Ha. Da war mal einer ohne Probleme. Ohne Probleme. Hatte nix. Da kam einer. Unglaublich. Da war mal einer ohne Probleme. Da kam jemand.
Muss man sich mal vorstellen.
Und machte auch keine.
Da hat er keine Probleme. Ohne Probleme. Keine Probleme.
Und der andere macht keine. Einmal war. Da war mal nichts. Gar nichts. Nix.
Gar nichts. Das.
Ja. Da war niemand. Keiner da. Niemand. Kam auch keiner. Problem?
Was für eine.
Da ist etwas. Das ist. Da ist etwas, das ist abwesend. Das fehlt. Da ist etwas, das fehlt. Wahnsinn. Das fehlt.
Irrsinn. Wahnsinn. Wahnsinnsgeschichte.
Da wird einmal nach langer Zeit, nach langer, langer Zeit vielleicht, vielleicht wird da mal eine Nachricht draus.
Irrsinn. Wahnsinnsgeschichte.
Spur 4.
Eilmeldung.
Der Beitrag leitet wunderbar zu unserer neuen Rubrik über, die sich mit Sinn und Unsinn von Eilmeldungen befasst. Den Anfang macht Tom Schimek.
Eilmeldung, das ist unsere neue kleine Medienkolumne, in der wir beleuchten wollen, welches Stückchen Wirklichkeit wir gerade warum für dringend halten und wie überdreht unsere Wahrnehmung inzwischen ist. Aber erstmal klären wir, wovon wir eigentlich reden.
Sehr geehrte Damen und Herren, wir unterbrechen das aktuelle Programm für eine...
Die Eilmeldung ist eine journalistische Nachricht, die eine derart hohe Relevanz besitzt, dass eine reguläre Nachrichtensendung in Hörfunk und Fernsehen nicht abgewartet werden kann, sondern das laufende Programm unterbrochen werden muss.
Eigentlich ist sie plötzlichen, überraschenden, riesengroßen Ereignissen vorbehalten. Naturkatastrophen, Terroranschläge, ein plötzlicher Rücktritt, ein wichtiges Gerichtsurteil, auch mal ein sehr prominenter Todesfall. Sie ist kurz, umfasst nur die blanke Tatsache, denn sie muss schnell raus. Die Medien leben ja von Neuigkeiten. Heute sind Eilmeldungen Verkaufsschlager. Kabelkanäle schaufeln ständig Breaking News auf den Fernsehschirm, untermalt mit besonders dramatischer Musik.
Guten Abend zu einer erneuten Sondersendung.
Auf dem Monitor hat eine Nachrichtenkraft tausende Agenturmeldungen im Blick, kann sie per Mausklick auf allen Kanälen publizieren. Überall locken Live- und News-Ticker. Ständig zucken die Aktienmärkte. Ein schweres Sturmtief zieht auf. Und schon ist wieder ein Promi gestorben. Auf Twitter eilt es sich besonders flott. Geht das nicht schneller?
Lockdown bis 7. März verlängert,
meldet etwa die Tagesschau am 10. Februar. Das Oberpfalz-Echo sekundiert.
Pferdestall brennt, schwieriger Einsatz für Feuerwehr.
Warum so eilig? Ist eilig gleich wichtig, gleich besonders relevant? Und wenn ja, für wen?
Jetzt ist es also soweit, seit heute gelten die ersten Lockerungen der Corona-Maßnahmen.
Möglicherweise ist unsere Eile längst pathologisch. Die Fachwelt spricht von FOMO, das ist die Fear of Missing Out, die Angst, was zu verpassen. Studien zeigen, dass unsere eh schon lausige Aufmerksamkeitsspanne weiter sinkt, dass unsere Sucht, always on und up to date zu sein, uns immer erratischer macht. Hallo, hören Sie mich noch? Finger weg vom Smartphone. Haben Sie alle Kanäle voll? Was davon interessiert Sie wirklich? Wahlergebnisse, Pleiten, Skandale, Rücktritte, Tsunamis, Tote? Ahnen Sie noch, wie sich das anfühlen könnte? Echtes Interesse? Oder gehören Sie zu den 6 von 10 Menschen, die nur die Überschrift lesen? Ich wollte die Nachrichten verfolgen, notierte ein Lyriker. Jetzt verfolgen Sie mich. Zum Geschäft. Diese Ära der lautesten Lautsprecher, des Trash und des Hasses ist ein Segen für die heiße Würstchenverkäufer des Breaking-News-Gewerbes. Im Sommer 2020 hatte CNN die besten Zuschauerzahlen seiner 40-jährigen Geschichte, weshalb die News noch emotionaler, persönlicher, erregender, schneller werden sollen, beziehungsweise müssen. Es gibt übrigens noch eine Kategorie über der Eilmeldung, die Blitzmeldung. Das Journalistenlexikon sagt:
Blitzmeldungen sind Ereignissen von globalem Interesse vorbehalten. Kriegserklärungen, Friedensverträge, Rücktritt eines Papstes, weshalb sie selten vorkommen.
In den bald 72 Jahren, in denen die dpa News vertickert, hat sie genau 61 Blitzmeldungen verschickt. Die erste, am 19.10.1951, lautete: Truman unterzeichnet Entschließung zur Kriegsbeendigung mit Deutschland. Die vorerst letzte kam zur Wahl von Joe Biden. Womöglich reicht das.
Eilmeldung.
Das war die Februarausgabe von Mehrspur Radio Reflektiert. Dabei waren Mirjam Baumert, Carmen Beckenbach, Sabria David, Walter Filz, Rudyard Hasel, Paul Plamper, Julia Schäfer, Tom Schimek, Theresa Schomburg, Christian Schulteis, Ralf Wendt und Christine Werner.
Und Wolfram Wessels. Die ausführlichen Gespräche gibt es natürlich auf dokublog.de, die anderen Beiträge ebenso. Und wenn Sie unseren Dokublog-Podcast abonnieren, kriegen Sie jede Woche was Neues zu hören.
Und hören Sie sich auch durch das akustische Corona-Tagebuch und stellen etwas Neues hinzu.
In der nächsten Sendung wollen wir den Ehrentag des Unkrauts feiern. Und dazu bitten wir um zahlreiche Töne und Feature auf dokublog.de. Mit Unkraut haben es ja nicht nur Gärtner zu tun. Sie dürfen es gern metaphorisch nehmen. Wir hören dann gerne dem Unkraut beim Wachsen und Ihnen beim Ausmerzen zu.
Hallo, hier ist der gute Laune-Kontrolldienst. Ich wollte mal nachschauen und bitte um Rückmeldung. Wir haben Wassertropfen auf dem Boden. Ja, da leckt es oben aus dem Dach. Naja, muss ich mich mal umkümmern. Ja, weitermachen. Tschüss.